Im Moment ist irgendwie die Zeit der schlechten Nachrichten. Corona-Nachrichten. Wir versuchen das heute aber mal anders zu lösen. Gucken wir nach vorne und fokussieren uns auf das, was wir aus der aktuellen Situation machen können. Also, auf geht's.
Deutschlandfunk. Der Tag.
Eine Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Das schrieb der Schweizer Schriftsteller Max Frisch. Genau das versuchen wir heute mal, diesen Beigeschmack der Katastrophe zu nehmen. Wir fokussieren uns nämlich auf die Chancen, die sich aus der aktuellen Situation ergeben.
Das eine Positive, was man ja sieht, ist, dass mit der akuten Krisensituation auch gesellschaftlich eine Reaktion sich gezeigt hat, die ganz klar in Richtung Solidarität und Zusammenhalt deutet.
Im Gespräch mit einer Zukunftsforscherin geht es darum, wie wir die Krise nutzen können und wofür. Wir sprechen außerdem über Wirtschaft, Konsum und Nachhaltigkeit.
Ich glaube, es wäre zynisch und unsensibel, auch gerade mit Blick auf Menschen, die jetzt wirklich wegen Jobverlust oder so vor existenziellen Herausforderungen stehen, denen jetzt noch zu erzählen, dass Konsumverzicht was Tolles für die Umwelt sein kann.
Wir schauen in die Politik und was die derzeit in der Krise lernt.
Die Akzeptanz für die gewählten Maßnahmen, die muss auch immer wieder neu geschaffen werden, weil Leute kommen und sagen, brauchen wir das denn wirklich noch? Es passiert doch gar nicht so viel, können wir nicht alle wieder raus auf die Straße gehen? Da braucht es eine Politik, die empathisch, aber eben auch deutlich in der Wortwahl einordnet, was im Moment um uns herum passiert.
Und fragen, was die Weltgemeinschaft bei all dem tun kann.
Denn eigentlich könnte diese Corona-Krise wirklich die Stunde Europas werden.
Es wird im heutigen Podcast viele Ja-Aber-Momente geben, weil man die Krise und was sie bedeutet eben nicht wegreden kann, weil sie Leid bedeutet, weil sie Sorgen bedeutet, weil sie Tod und Unsicherheiten mit sich bringt. Und weil das alles eben so extrem deprimierend ist, müssen wir, glaube ich, dringend auf das gucken, was wir daraus machen können. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Der Alltag vieler Menschen in Deutschland, eigentlich in der Welt, hat sich gerade fundamental verändert, mit all den Belastungen, die das gerade auch so mit sich bringt. Sorge um die Zukunftsfähigkeit des eigenen Jobs, Homeoffice, wenn möglich, während das Internet streikt und vielleicht die eigenen Kinder betreut werden wollen. Oder und man sich Sorgen macht, wie es den eigenen Eltern geht. Oder man muss trotzdem zur Arbeit, weil man zum Beispiel in einer Fabrik arbeitet. Die Szenarien der eigenen Betroffenheit, die sind ja sehr unterschiedlich. Aber man kann zumindest versuchen, einen Blick für die Betroffenheit anderer Menschen zu haben. Empathie zu zeigen, andere Menschen wahrzunehmen, ihre Sorgen anzuerkennen, vielleicht auch das eine Chance dieser Krise. Aber welche gibt es noch? Ich habe darüber mit Cornelia Daheim gesprochen. Sie ist Zukunftsforscherin, lebt hier in Köln, wo auch unser Funkhaus ist. Sie ist Vorsitzende des Zukunftskreises, wo sie mit zahlreichen ExpertInnen im Auftrag des Bundesbildungsministeriums darüber nachdenkt, wie sich unsere Zukunft strukturieren kann. Und von ihr wollte ich erstmal wissen, ob meine Grundthese überhaupt so steht, ob man die stehen lassen kann, dass in der aktuellen Situation auch Chance drin steckt.
Also das würde ich sehr hoffen. Ich glaube, wir sind momentan zu großen Teilen noch in einer Art Schocksituation, weil für viele die Ereignisse dann sehr plötzlich kamen. Und dann hat man ja so einen kognitiven Effekt, wo man sozusagen in entweder Flight or Fight geht. Und dann hat man nicht so die Möglichkeit, auf das Positive zu gucken, sondern schaut erstmal nur, die akute Situation zu bewältigen. Aber wenn man da ein Stück weit herauskommt, kann man eigentlich auch sagen, was kann das insgesamt für uns gesellschaftlich bedeuten? Und ich glaube, da ist durchaus eine Chance drin. Wenn wir uns das gesamtgesellschaftlich angucken, würde ich hoffen, dass wir wie so Grundfragen eigentlich in der aktuellen Situation nochmal neu stellen können.
Was würde Ihnen da vorschweben?
Das sind sicherlich Fragen, die zum Beispiel betreffen, wie wir eigentlich Zusammenhalt und gesellschaftliches Leben organisieren. Ja, denn das eine Positive, was man ja sieht, ist, dass mit der akuten Krisensituation auch gesellschaftlich eine Reaktion sich gezeigt hat, die ganz klar in Richtung Solidarität und Zusammenhalt deutet. Das war nicht offensichtlich. Das sieht man hier in Köln, hat man es innerhalb von 2 Tagen in einem Plakatieren von Zetteln von Hilfsangeboten wirklich auf der Straße gesehen. Die Menschen wollen sich auch helfen untereinander. Es gibt neue Initiativen, die versuchen, digital Angebote für diejenigen, die jetzt nicht mehr öffnen können oder nicht wie gehabt ihre Geschäfte offen haben und so weiter, die das versuchen zu unterstützen. Da gibt es einen ganz neuen Zusammenhalt. Und das, finde ich, deutet eigentlich darauf hin, dass wir das auch schaffen können, zu sagen, jetzt, wie wollen wir eigentlich uns generell gegenseitig unterstützen?
Ja.
Und das führt letztlich bis hin zu der Grundfrage, wie ist eigentlich unser Wirtschaftssystem organisiert? Wie gehen wir generell mit vielleicht Disruption und Überraschung um? Wie gehen wir generell mit langfristigen Herausforderungen um? Denn auch dieser Effekt der Pandemie, der war ja jetzt nicht komplett überraschend und nie vorhersehbar. So, das stand ja auch in vielen der World Risk Reports und so weiter. In den letzten Jahren war das durchaus vorhanden. Es ist aber schwer für uns gesellschaftlich, sich mit diesen langfristigen Risiken auch auseinanderzusetzen. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema.
Vieles, was wir bisher für eigentlich ziemlich normal hielten, was unseren Alltag strukturiert hat, das funktioniert jetzt ja nicht mehr. Ich kann nicht mehr ganz spontan in den Supermarkt gehen. Also müssen wir uns für vieles auch, ich sag mal, neue Lösungen ausdenken. Sie haben eben schon die lokalen Läden angesprochen, die sich jetzt ja auch, die auch gucken müssen, na, wie machen wir denn das jetzt eigentlich, dass wir doch noch irgendwie was verkaufen können. Ist das so aus Sicht von jemandem, der sich mit Zukunftsideen auseinandersetzt, eigentlich so der Zustand, den man sich wünscht, dass alle nochmal komplett neu denken müssen?
Also die Situation hätte ich mir definitiv so nicht gewünscht, ja, glaube ich keiner. Aber wenn man da auch nochmal versucht, jetzt auf den positiven Effekt, der eventuell da drinnen enthalten ist, zu schauen, dann würde ich schon sagen, das kann uns auch einen ganz starken Schub aktuell in Richtung Digitalisierung, digitale Angebote geben. Wir haben ja in Deutschland eher ein verhaltenes Verhältnis, würde ich mal so beschreiben, für Digitalisierung und waren im Ziel noch nicht so da. Und da sieht man ja gerade in allen Bereichen, dass diejenigen, die vorher schon gut aufgestellt haben, jetzt extreme Vorteile haben. Das sieht man in dem Unterschied zwischen wie Schulen agieren, bis zu eben den Läden, die zumindest vielleicht eine Online-Präsenz hatten und da weiterhin überhaupt ihre Kunden gut kontaktieren können. Und so. Also das zieht sich insgesamt durch, bis hin zu der Frage, welche Unternehmen waren in der Lage, relativ zügig darauf umzustellen, dass die Belegschaft, die von zu Hause arbeiten kann, das auch wirklich tun kann, ne? So dass das organisierbar ist. Mhm. Von daher würde ich mir da schon wünschen, dass wir im positiven Sinne da einen großen Digitalisierungsschub haben und wir auch nochmal neu hinterfragen, wie kann eigentlich Digitalisierung auch soziale Nähe fördern. Wir hatten ja so ganz stark diesen Begriff dann Social Distancing. Den fand ich zum Beispiel von Beginn an relativ problematisch, weil ja eigentlich geht es nur um physische Distanzierung. Andererseits haben wir gleichzeitig eine stärkere soziale Nähe und brauchen die jetzt auch und müssen die leben. Und die geht auch mit digitalen Tools. Das sehen ja die Menschen auch gerade in ihrem Privaten, wo Geburtstagsfeiern digital gehalten werden. Ja, so. Wo man das auch in Nicht-Krisenzeiten nutzen können, um dann zum Beispiel Menschen, die ein bisschen weiter entfernt sind gerade, denen sozial näher zu sein. Ja, also da glaube ich, sind schon ganz viele so positive Aspekte gerade, die sich aufzeigen, wo wir einfach müssen. Und wo wir das neu lernen und damit hoffentlich auch ein anderes Verhältnis zu diesen Technologien bekommen.
Ist natürlich die Frage, inwieweit wir uns das, was wir uns jetzt aneignen müssen, dann auch nach der Krise erhalten, also zumindest die positiven Aspekte. Weil ich glaube, im Moment wünschen wir uns ja eigentlich schon alle zu Vor-Corona-Zeiten zurückkehren zu können. Aber wenn wir merken, dass Sachen uns einen Mehrwert bieten, dann werden wir die auch in Zukunft beibehalten, sagt Cornelia Daheim. Und das kann dann letztlich nachhaltige Konsequenzen haben.
Was ich gerade sehe, was viele im Arbeiten, die mobil arbeiten, also viel bei Kundenterminen sind oder in Konferenzen oder sich treffen mit Menschen in anderen Städten, Orten, Ländern. Was die nochmal neu hinterfragen, ist, wie viele eigentlich dieser Reisen notwendig sind. Und das, glaube ich, ist eine grundlegende Frage, die zurückführt darauf, wie wir gesellschaftlich leben wollen, weil das ja auch ein großer Nachhaltigkeitsdruck ist, dass wir zum Beispiel das Reiseaufkommen reduzieren müssten oder zumindest CO2-frei organisieren. Ja. Also ganz viele Entwicklungen gerade haben einen positiven Nachhaltigkeitsnachhall, ja, ungewohnt aus einer negativen Grundsituation heraus. Aber diese Orientierung darauf hin, was wollen wir eigentlich langfristig für eine Zukunft und wie können wir dann vielleicht auch das Arbeiten, das Kooperieren anders organisieren, auch in Richtung Nachhaltigkeit, das fände ich einen sehr positiven Effekt, der sich hoffentlich durchträgt.
Das ist jetzt eine schöne, wenn auch ursprünglich nicht so geplante Überleitung zum nächsten Aspekt. Da schauen wir auf Wirtschaft und Konsum. Vorher aber kurze Denkpause einmal sacken lassen. Na klar, auch unsere Wirtschaft merkt im Moment die Folgen der Krise. Produktionen stehen still, Geschäfte haben zu, auch wenn die Bundesregierung mit konkreten Hilfen versucht, das alles abzufedern. Wir haben ja letzte Woche ausführlich über die Milliardenhilfen berichtet hier im Podcast. Das alles, es wird Auswirkungen haben. Unsere Wirtschaft wird schrumpfen, das sagen die Wirtschaftsweisen, also ein ExpertInnenrat, der die Bundesregierung in Sachen Wirtschaftsfragen berät. Aber wir wollen ja auch über Chancen sprechen heute. Wenn die Einschränkungen nicht allzu lange dauern, dann kann sich unsere Wirtschaft auch schnell wieder erholen, so die Einschätzung der Wirtschaftsweisen. Und sie sagen auch, die Bundesregierung sollte schon jetzt überlegen, mit welchen Maßnahmen sie die Konjunktur nach der Corona-Pandemie wieder ankurbeln will. Denn wenn man das klug anstellt, dann kann man durch gezielte Maßnahmen unter Umständen die Wirtschaft auch nachhaltiger machen. Weniger klimaintensiv zum Beispiel. Das meint Maike Gossen, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Schwerpunktgebiet ist dann nachhaltiger Konsum und genau darüber haben wir zunächst gesprochen. Denn wir alle erleben ja, dass wir gerade irgendwie anders konsumieren. Also viele Läden sind zu, bei Supermärkten, da muss man zum Teil anstehen, kauft dann vielleicht gezielter das, was man braucht. Toilettenpapier ist hoch im Kurs, Nudeln, Kartoffeln, Brot, also Grundnahrungsmittel, die man auch braucht. Und das kann unser Kaufverhalten vielleicht auch langfristig beeinflussen, meint Maike Gossen.
Darin liegt eben auch die Chance, dass wir darüber nachdenken und reflektieren, was wir tatsächlich brauchen. Also wir haben jetzt ja schon angesprochen, unverzichtbare Dinge des Alltags, die existenziell sind. Also wir müssen weiter Nahrung zu uns nehmen, wir müssen weiter Hygiene- und Pflegeprodukte einkaufen können. Aber ich denke, dass wir damit konfrontiert sind, nochmal darüber nachzudenken, was wir eigentlich brauchen, was uns wirklich zufrieden macht. Und dann ist es vielleicht nicht das x-te T-Shirt oder das neue Elektronikprodukt, von dem wir gewohnt sind, dass wir es in Zeiten vor Corona jederzeit uns beschaffen konnten. Und deswegen denke ich, wenn wir darauf gucken, wie der Konsum, wie sich das Konsumverhalten aktuell verändert, dass ich vor allem die Betonung darauf legen möchte, dass das, wo wir jetzt vielleicht auch Verzichtserfahrungen machen, dass das vor allem in dem Bereich interessant ist, in dem wir früher oder in Zeiten vor Corona eben sehr materialistisch konsumiert haben, sehr auf Moden und Trends reagiert haben, die eher den Konsum angekurbelt haben in Bereichen, in denen es nicht zwingend immer zur Bedürfnisbefriedigung beigetragen hat. Und wenn wir da jetzt stärker darüber nachdenken, reflektieren, was brauchen wir eigentlich wirklich, um zufrieden zu sein und können wir auf diese Dinge vielleicht auch ein Stück weit verzichten, dann kann ich mir vorstellen, dass es ein Mehrwert und eine positive Erfahrung sein kann, die wir jetzt während dieser Krisenzeit sammeln und die wir womöglich auch in die Zeit danach mitnehmen und ein Stück weit beibehalten.
Ja, wobei es ja sicherlich im Moment auch Menschen gibt, die es vermissen, irgendwie durch die Fußgängerzonen zu flanieren und ihrem Hobby namens Shoppen nachzugehen, damit die ihr Leben verändern, wäre schon ein ziemlich großer Reflexionsprozess nötig und tatsächlich auch das Aufgeben dessen, was man lange liebgewonnen hatte.
Das stimmt. Was aber die Krise ja auch zeigt, ist, dass das individuelle Verhalten, dass man vielleicht bereiter ist, das auch zu ändern, wenn diese Veränderungen für alle gelten. Also das ist ja ein Problem auch im Bereich von Umwelt- und Klimaschutz, wenn man da die Argumente ranbringt, ja, was bringt das denn, wenn ich alleine jetzt auf diese Flugreise verzichte? Das Flugzeug fliegt ja eh. Und diese Argumente sind jetzt ein Stück weit ausgehebelt, weil die Veränderungen, die Einschränkungen gelten ja gerade für alle. Und das kann auch die Wirksamkeitserwartung an mein eigenes Handeln erhöhen. Also wenn ich sehe, okay, gerade kann keiner shoppen gehen, gerade kann keiner irgendwie Flugreisen machen, die der Umwelt schaden, bin ich persönlich vielleicht auch motivierter oder es fühlt sich für mich einfach besser an, weil ich das Gefühl habe, es ist ein kollektives Handeln, eine kollektive Mäßigung des Konsums.
Wenn jetzt aber am Ende alle weniger konsumieren, das wäre schon ein ordentlicher Einschnitt auch für unsere Wirtschaft, die ja im Moment schon noch auf Wachstum ausgerichtet ist. Also wenn jetzt keiner mehr dem Hobby Shoppen frönt, das würde nachhaltig auch was an unserer Wirtschaft verändern.
Ja, in jedem Fall. Und das ist aber ja auch in manchen Bereichen notwendig, um die Umwelt- und Klimaziele einzuhalten. Also die Transformation der Wirtschaft hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft steht sowieso an. Natürlich muss, wenn die Krise überwunden ist, auch Politik erstmal schauen, dass die Wirtschaft wieder ins Laufen kommt. Mhm. Denn das erleben wir ja schon gerade. Viele, viele Betriebe, viele Unternehmen sind gerade existenziell bedroht und das ist natürlich kein wünschenswerter Zustand. Die Politik hat aber hier auch die Gelegenheit, das, was sie beispielsweise an Konjunkturmaßnahmen plant, jetzt zu flankieren mit solchen Maßnahmen, die auch Umwelt- und Klimaschutz zugutekommen würden.
Und auch jede und jeder Einzelne von uns kann dazu beitragen, unsere Wirtschaft derzeit zu prägen, indem wir uns ganz genau überlegen, wo wir unser Geld gerade investieren, also bei wem wir was kaufen. Ich wollte von Maike Gossen auch wissen, ob sie sich vorstellen kann, dass regionale Produkte jetzt wichtiger werden.
Ja, das kann gut sein. Also einerseits, weil regionale Produkte, Regionalität generell eben nicht von globalen Lieferketten abhängt. Und da merken wir, dass die Globalisierung unserer Wirtschaft gerade auch ein Stück weit an ihre Grenzen gekommen ist. Also wenn Grenzen zumachen, wenn Lieferketten unterbrochen werden, dann ist das, was im regionalen Umfeld verfügbar ist, natürlich ein Vorteil. Und teils ist es sogar auch umweltverträglicher und umweltfreundlicher, die Dinge aus der Region zu konsumieren. Sie haben das Beispiel der Kartoffeln gebracht, also im Bereich von Lebensmitteln ist es definitiv so. Es geht aber vielleicht auch weiter, wenn wir uns anschauen, wie viele Restaurants und Cafés gerade schließen mussten. Und ich erlebe, dass es eine Solidarität der Menschen gibt, auch mit diesen Schicksalen und mit diesen Kleinstunternehmen. Also in Berlin beispielsweise ist eine Plattform gegründet worden im Internet, auf der man Gutscheine kaufen kann von solchen Cafés, kleinen Betrieben, kleinen Läden, die jetzt gerade nicht öffnen können, die aber ja trotzdem weiter laufende Kosten haben. Und die kann man unterstützen, indem man Gutscheine für sich selber kauft oder verschenkt. Und das ist ja auch eine Form der regionalen Solidarität, die jetzt hier gerade entsteht und eine Unterstützung der regionalen kleinräumlichen Wirtschaft in meinem eigenen Umfeld, in meinem eigenen Stadtviertel.
Jetzt wird vielleicht manch einer sagen, Moment mal, das ist ja aber eine ziemliche Elitendiskussion, die ihr da gerade führt. Denn wer wenig Geld hat, der braucht überhaupt nicht erst über Verzicht nachdenken, der muss ohnehin verzichten. Und immerhin müssen wir ja auch damit rechnen, dass im Zuge der Krise viele Menschen ihre Jobs verlieren. Wir reden also von echten Existenznöten. War Maike Gossen in unserem Gespräch auch wichtig, genau das nochmal im Hinterkopf zu behalten?
Das, was wir jetzt gerade erleben, das ist ja im Prinzip ein erzwungener Konsumverzicht. Und es ist mir immer wichtig auch zu sagen, dass das, was wir unter so einem gemäßigten Konsum, einem suffizienzorientierten Konsum, der Umweltvorteile bringt, weil er Ressourcen schont oder Energie schont, dass das immer auf freiwilligen Entscheidungen beruht. Also dass, wenn ich auch von Chancen spreche, die jetzt gerade sozusagen der erzwungene Konsumverzicht mit sich bringt, dann ist mir wichtig zu betonen, dass wenn wir wieder ein Stück weit Normalität hier erleben, dass dann die Freiwilligkeit und das Selbstbestimmte entscheiden und konsumieren mir total wichtig ist. Also ich glaube, es wäre zynisch und unsensibel, auch gerade mit Blick auf Menschen, die jetzt wirklich wegen Jobverlust oder so vor existenziellen Herausforderungen stehen, denen jetzt noch zu erzählen, dass Konsumverzicht was Tolles für die Umwelt sein kann. Da denke ich, liegt jetzt eben die Chance darin, die Erfahrung, die wir machen, die vielleicht für uns selber individuell auch eine positive Konnotation haben, weil sie helfen, soziale Beziehungen irgendwie zu intensivieren oder weil es uns gelingt, unsere handwerklichen Kompetenzen zu erweitern oder so, ne? Dass sich dadurch vielleicht auch neue Gewohnheiten und Routinen herausbilden können, die positiv besetzt sind und mit denen wir positive Erfahrungen machen, die uns zufrieden machen und dass wir dann vielleicht für die Zeit nach der Krise diese Erfahrung mitnehmen können, wie wir unsere Bedürfnisse befriedigen können, ohne materialistisch zu konsumieren, ohne alles immer neu zu beschaffen.
Auch Politik verändert sich gerade im Zuge der Krise. Nicht nur, dass viele Besprechungen jetzt digital geführt werden. Im Europaparlament etwa werden auch Wege zur Abstimmung gefunden, wenn man nicht präsent ist. Es wird gerade auch extrem viel an Politik vermittelt, der Öffentlichkeit zum Beispiel. Ich erinnere da nur an die Fernsehansprache der Bundeskanzlerin, das war ja schon was ziemlich Neues. Und Entscheidungen werden gerade auch verdammt schnell getroffen, das haben wir letzte Woche im Bundestag gesehen. Das Ganze wollte ich mir politisch einschätzen lassen und habe deshalb mit Kevin Kühnert gesprochen, der sich ja mit dem Durcheinanderbringen von eingespielten Prozessen auch ganz gut auskennt. Er sieht in der Zielorientiertheit der aktuellen Politik durchaus eine Chance, hat aber auch ein Ja-Aber.
Ja, ich möchte aber trotzdem eigentlich nicht, dass das jetzt der Normalzustand wird. Ich verstehe, dass es Leuten auf der Zunge liegt zu sagen, Mensch, warum kann das denn nicht immer so gehen? Schnelle Entscheidungen, große Einigkeit. Aber es ist eben eine Krisensituation und natürlich ist allen Beteiligten klar, manche beißen jetzt auch mal in den sauren Apfel und stimmen Dingen zu, die nach längerer Überlegung vielleicht nicht zu 100% ihrer Position entsprochen hätten, weil es natürlich auch darum geht, Vertrauen und Handlungsfähigkeit des Staates zu zeigen. Da übernimmt auch die Opposition, zumindest ein großer Teil von denen, im Moment gerade erhebliche Verantwortung. Das ist sicherlich positiv zu benennen, aber in Normalzeiten schätze ich an unserer Demokratie schon, dass Streit ausgetragen getragen wird und dass auch nicht Dinge unnötig übers Knie gebrochen werden. Wir können immer über Planungsbeschleunigung und Ähnliches reden, aber ich bin eigentlich schon ganz froh, dass große Bauprojekte in Deutschland beispielsweise auch mit Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern stattfinden und nicht in der atemberaubenden Geschwindigkeit auf den Weg gebracht werden, wie das notwendigerweise jetzt bei den Krisenmaßnahmen der Fall ist. Umso wichtiger ist, dass gerade aufmerksam kommuniziert wird. Das hat ein bisschen gedauert, bis das alle in den wichtigen politischen Ämtern verstanden haben, aber es scheint jetzt langsam so zu sein, dass wirklich direkt an die Öffentlichkeit immer wieder auch täglich gesprochen wird. Das halte ich für wichtig, gerade weil wir in diesen Tagen merken, die Akzeptanz für die gewählten Maßnahmen, die muss auch immer wieder neu geschaffen werden, weil Leute kommen und sagen, brauchen wir das denn wirklich noch? Mhm. Es passiert doch gar nicht so viel, können wir nicht alle wieder raus auf die Straße gehen? Da braucht es eine Politik, die empathisch, aber eben auch deutlich in der Wortwahl einordnet, was im Moment um uns herum passiert.
Heißt also im Moment die Chance, Politik präziser zu machen, indem man nach der Krise nochmal evaluiert, wo hat es gut funktioniert, dass wir schneller werden, aber auch nochmal klarstellt, über bestimmte Dinge müssen wir einfach ausführlich diskutieren.
Ja, das glaube ich schon. Also die meisten von uns in der Politik haben im Moment so einen kleinen Notizzettel neben sich liegen und schreiben ganz viele Sachen mit, die jetzt gerade in diese Hochgeschwindigkeitszeit nicht reinpassen, aber da stehen Erkenntnisse drauf, die werden wir nach der Krise oder wenn sie abflacht, noch gut brauchen können. Und ich glaube schon, dass man ein paar Sachen lernen kann im Moment. Zum Beispiel lernen wir ja gerade auch in ziemlicher Geschwindigkeit, dass Populistinnen und Populisten überhaupt nicht gefragt sind und keine Konjunktur haben, weil sie zwar Meister darin sind, Probleme zu benennen und Finger in Wunden tatsächlicher oder vermeintlicher Natur zu legen, aber dass sie letztlich gar keine Lösungsangebote haben in einem Moment, in dem es wirklich um existenzielle Fragen in der Gesellschaft geht. Und wenn davon ein bisschen was hängen bleibt, dann ist auch der demokratischen Debattenkultur in Deutschland vermutlich, wenn auch unter schlimmen Umständen, ein bisschen geholfen worden.
Kühnert sieht also durchaus Chancen für die Politik, aber eben auch für die Gesellschaft. Wenn er einen Wunsch frei hätte, was sich durch die Krise aktuell zum Besseren wenden könnte, dann wäre das Folgende.
Wenn ich es abstrakt sagen muss, würde ich sagen, ich wünsche mir, dass wir lernen, dass Gemeinwohl etwas nicht Verzichtbares ist in unserer Gesellschaft, weil wir ja in so einer krisenhaften Situation merken, dass der Einzelne das gar nicht bewältigen kann. Der Einzelne verfügt nicht über Krankenhäuser, er kann kein Gesundheitssystem organisieren und er kann nicht die Lieferketten aufrechterhalten, sondern nur wenn wir das gemeinsam stark machen, dann funktioniert das am Ende auch. Und das zieht sich durch, ob das jetzt um Krankenhäuser geht, ob das um Wohnungen geht, ob das um den öffentlichen Nahverkehr geht. Also dass diejenigen, die uns bisher mal erzählt haben, der Markt, der regelt das am Ende schon und jeder soll sich selbst am nächsten sein, dass die vielleicht ein paar Lehren aus dieser Krise ziehen. Das würde ich mir wünschen.
Aber ohne Markt würden wir jetzt auch nicht durch die Krise kommen.
Naja gut, weil das der Rahmen ist, in dem wir uns im Moment bewegen. Die Frage ist, ob wir nicht anders besser durchkommen würden. Wenn ich mir beispielsweise anschaue, die Versorgung mit medizinischem Material, wo wir vielfach nicht auf Produktion in Deutschland, sondern quer über die ganze Welt zurückgreifen, vor allem von privaten Anbietern, wo wir jetzt auf Lieferketten angewiesen sind in einer Zeit, in der Lieferketten länderübergreifend zusammenzubrechen drohen, dann frage ich mich schon, ob das nicht sensible Materialien sind, die wir eigentlich besser in eigener Hand produzieren und auch vorhalten sollten und nicht den Kräften des Marktes überlassen. Viele machen ja gerade die Erfahrung damit, wenn sie versuchen, ein Fläschchen mit Desinfektionsmittel zu kaufen, was sie bei eBay im Moment für 50 Euro angeboten kriegen, wo man sonst im Geschäft 4 oder 5 Euro für bezahlen würde. Also auch das ist der Markt in diesen Tagen.
Und gleichzeitig sehen wir ja auch, dass Unternehmen ihre Produktion schnell versuchen umzustellen, weil sie eben sehen, dass diese Produkte gebraucht werden. Wir haben jetzt Textilunternehmen, die anfangen, Mundschutz zu nähen. Das ist dann eigentlich ein positives Signal aus dem Markt, oder?
Das sind auf jeden Fall positive unternehmerische Entscheidungen, für die man nur sehr dankbar sein kann. Völlig egal, ob wir jetzt über Frau Trinkwalder oder über Trigema oder wen auch immer in diesen Tagen sprechen, die sich dort mit einmischen. Das ist schlicht und ergreifend auch Mitmenschlichkeit und Empathie, die dort festzustellen ist. Aber es hängt eben immer an den einzelnen Personen. Wir haben ja vor 2 Wochen darüber diskutiert, ob das Unternehmen in Tübingen, das Biotech-Unternehmen, an dem Herr Hopp maßgeblich beteiligt ist, ob das eventuell aus Richtung der US-Administration aufgekauft werden könnte. Nun hat Herr Hopp dann deutlich darauf erwidert, er hätte kein Interesse daran zu verkaufen und das war sicherlich die richtige Entscheidung. Aber ist das nicht ein ungutes Gefühl zu wissen, dass man auf Gedeih und Verderb der unternehmerischen Entscheidung einer einzelnen Person in so einem sensiblen Moment ausgeliefert ist? Ich zumindest empfinde das als beunruhigend, weil hier nicht nach den Maßstäben von Gemeinwohl zwingend gehandelt wird, sondern es obliegt sozusagen der charakterlichen Stärke einer einzelnen Person.
Was wäre dann Ihre Schlussfolgerung daraus? Was muss sich konkret ändern, damit es besser wird?
Ich glaube schon, dass wir über staatliche Beteiligungen mindestens an solchen sensiblen Unternehmen zu sprechen haben. Wir werden auch diskutieren müssen, ob zum Beispiel die massive Förderung, die der deutsche Staat ja in Forschung und Entwicklung gerade auch von Medizingütern und von Arzneimitteln hineinsteckt, ob das dann am Ende weiterhin bedeuten kann, dass diese Arzneimittel, wenn sie marktreif sind, letztlich auch nur zu den Regeln des Marktes vertrieben werden oder ob wir das nicht zumindest auch als Gemeinschaft demokratisch mitbestimmen, was dort passiert. Ich glaube, Zweiteres wäre angebracht. Und wir sehen ja jetzt nicht nur in der Pandemie, dass davon eine ganze Menge gebraucht wird, sondern eigentlich hätten wir das seit Jahren wissen können. Schauen Sie sich an, den Bereich der Entwicklung von medizinischen Produkten gegen Krankheiten, die nur ganz, ganz selten auftreten. Da hat der Markt häufig kein Interesse daran, Medikamente zu entwickeln, weil die sich schlicht nicht rechnen, weil die Abnahmemengen so gering sind, dass das am Ende gar nicht ausreichend und profitabel nachgefragt wird. Und ich glaube schon, dass man aus beidem zusammen, diesen Erfahrungen und dem, was wir im Moment erleben, man daraus ableiten sollte, der Staat muss sich hier stärker engagieren.
Nun ist es ja so, wenn wir zum Beispiel auf das Thema Arbeit mal gemeinsam schauen, dass wir es im Moment erleben, dass viele sehr, sehr froh sind, dass wir strategisch wichtige Berufe haben, die sich gerade sehr engagieren. Das betrifft insbesondere die Ärztinnen und Ärzte, das betrifft das Pflegepersonal. Da wird quasi jeden Abend in vielen deutschen Städten Applaus gespendet für diese Arbeit. Nun sagen die, die in diesen Branchen tätig sind, vielfach: Wir wollen nicht euren Applaus, wir wollen eigentlich tatsächlich auch, dass sich unsere Arbeit, die wir hier leisten, dass die sich finanziell lohnt. Ist diese Situation, diese Krise vielleicht auch die Chance, den Wert von solcher Arbeit zu erkennen?
Ja, es ist traurig, dass manche erst so eine Krise gebraucht haben, um das zu verstehen. Es ist ja nicht so, dass wir die Debatte nicht häufiger schon geführt hätten. Im Prinzip ging das los vor 3 Jahren. Manche werden sich erinnern, als der junge Pfleger, damals noch Auszubildender, Alexander Jorde, die Bundeskanzlerin in einer Wahlarena 2017 konfrontierte mit den schwierigen Bedingungen in der Pflege und sie aufforderte, tätig zu werden. Man hätte, wenn man ihm damals zugehört hätte, vieles von dem, was wir heute erleben, schon feststellen können. Natürlich geht es dabei um Bezahlung. Die wird, das sagen ja auch mittlerweile viele, danach besser sein müssen. Und ich rede hier auch nicht von Einmalzahlungen, sondern von einer regelhaft besseren Bezahlung. Aber vor allem werden die Arbeitsbedingungen besser werden müssen. Und wenn man Pflegekräften zuhört, dann erfährt man, dass es da vor allem um den Betreuungsschlüssel auf den Stationen geht, also wie viele Beschäftigte sind für wie viele Patientinnen und Patienten zuständig. Denn was wir im Moment doch sehen, ist, dass ausgebildete Pflegekräfte im Schnitt 7 Jahre in ihrem erlernten Beruf arbeiten. Das heißt, wir verlieren hier eine Unmenge an Arbeitskraft, weil die Leute physisch und psychisch, häufig beides zusammenbrechen, unter der zu leistenden Arbeit. Und wenn wir daraus keine Schlüsse jetzt nach dieser Krise ziehen, dann rasen wir mit sehendem Auge in den nächsten Wahnsinn in unserem Gesundheitssystem.
Das war jetzt insgesamt ein ziemlich innenpolitischer Blick auf die Krise in diesen Gesprächen. Aber wir reden immerhin über eine Pandemie, also wir sprechen von einer weltweiten Entwicklung. Welche Chancen ergeben sich daraus für die internationale Politik und Zusammenarbeit? Darum geht es gleich im letzten Abschnitt. Erinnern wir uns kurz ein paar Tage zurück. Was hat Deutschland als zweite große Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus gemacht? Genau, erstmal wurden die Schulen dicht gemacht und dann die Grenzen, obwohl das Virus da längst im Land war. Andere Staaten weltweit haben das ja sehr ähnlich gehandhabt. Freizügigkeit innerhalb Europas? Ausgesetzt. Jedes Land löst die Krise mit sehr national beschränkten Maßnahmen. Jetzt könnte man denken, puh, wie will man da jetzt auf internationale Chancen gucken? Ich war auch sehr gespannt, als ich Nicole Deitelhoff angerufen habe, Professorin für internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnung an der Uni in Frankfurt am Main. Und ja, die Grenzschließungen haben auch ihr anfangs extreme Sorge bereitet, aber sie beschreibt auch eine positive Entwicklung.
Also ich war insbesondere über die ersten Wochen der Bekämpfung der Pandemie entsetzt. Insbesondere in Europa, also Ausfuhrstopp von Schutzmaterial seitens Deutschland in die anderen EU-Staaten, auch international, die Vereinten Nationen, viele der internationalen Organisationen wurden nicht genutzt. Inzwischen sieht man ja aber, dass sich die Kommissionspräsidentin jetzt einen neuen mehrjährigen Finanzrahmen vorstellt, der ein eigenes Corona-Maßnahmenpaket enthalten will. Wir sehen, dass dort das Krisenmanagement angelaufen ist, dass sie versuchen sozusagen die Zügel wieder in die Hand zu bekommen. Und wir sehen, dass es auch funktioniert. Deutschland hat seine Beschlüsse zurückgenommen, hat als allererstes Land an Italien geliefert. Man spricht wieder mehr darüber, sich europäisch auch zu koordinieren in der Produktion und Verteilung von Schutzmaterial. Es werden Patienten aus den hochbetroffenen Mitgliedstaaten sozusagen in anderen Staaten versorgt. Da passiert eigentlich ganz viel. Und das ist auch wichtig, denn eigentlich könnte diese Corona-Krise wirklich die Stunde Europas werden. Hm. Wir haben ja eigentlich in den letzten, zwei bis drei Jahren sprechen wir doch nur noch darüber, wie schlecht es der internationalen Ordnung geht. Dass niemand hält sich mehr an die Norm. Die Institutionen werden irgendwie immer mehr alleingelassen, während sozusagen nationale Alleingänge dominieren. Freihandelsabkommen werden gar nicht mehr abgeschlossen oder werden verletzt. Die Welthandelsorganisation funktioniert nicht und stattdessen gibt es irgendwie Handelskriege. Und jetzt ist eigentlich die Möglichkeit da, dass für alle deutlich sichtbar ist, wie notwendig es ist, miteinander zusammenzuarbeiten. Kein Staat kann wirklich alleine, nicht einmal China, kann alleine für die eigene Ausrüstung sorgen. Wir wollen Schutzmaterialien, medizinische Versorgung oder eben auch die wirtschaftlichen Probleme, die die Bekämpfung der Pandemie erzeugt, zu lösen. Das heißt, nirgendwo ist jetzt noch ein Bild vorhanden, dass man es ohne internationale Kooperation schaffen könnte. Also eigentlich müsste das hier sozusagen die Stunde der internationalen Kooperation sein und dafür gibt es einen Champion und das ist die Europäische Union.
Das war jetzt ein sehr enthusiastisches Plädoyer.
Das stimmt.
Was wir ja auch gerade erleben und für mich, ich glaube für meine Generation auch, ist das sozusagen zum ersten Mal real. Das sind geschlossene Grenzen. Man kann sich innerhalb von Europa plötzlich nicht mehr bewegen. Also dieses Gefühl, plötzlich eingeschränkt zu sein, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch nochmal was mit den Köpfen macht.
Ja, das macht ganz sicher was, dass man überhaupt erst erkennt, Freizügigkeit, was bedeutet das eigentlich jenseits eines ganz abstrakten Begriffes? Also dadurch, dass so viele Menschen, die gegenwärtig reisen, gar nicht mehr wissen, wie es war, als man tatsächlich über Grenzkontrollen musste, als man tatsächlich teilweise ja auch da noch Visa und Ähnliches brauchte. Jetzt zu erleben, dass man nicht mehr ein- und ausreisen kann, dass ganz viele Dinge, die wir für selbstverständlich nehmen, nicht mehr funktionieren, das, glaube ich, erzeugt eben tatsächlich auch nochmal eine Wahrnehmung davon, welche Freiheiten wir eigentlich genießen und wie wichtig es ist, wie zentral es auch für unsere Lebensweise ist, diese Freiheiten zu verteidigen.
Als das Virus bekannt geworden ist in China, da haben wir viel berichtet auch über den Rassismus, den jetzt Menschen aus Asien erleben, weil sie sozusagen als Träger des Virus identifiziert wurden von anderen. Donald Trump versucht das ja auch immer wieder zu schüren, indem er das chinesische Virus nennt oder Wuhan-Virus. Jetzt haben Sie gerade schon den gemeinsamen Kampf gegen die Folgen betont. Wir sehen das ja auch in der Forschung, wo eben ganz intensiv zusammengearbeitet wird, um irgendwie Mittel, Impfstoffe etc. zu entwickeln. Also auch diese Erfahrung zusammenzuarbeiten, aber auch die Erfahrung, dass das jetzt die ganze Welt trifft, dass das unabhängig davon ist, wo man herkommt, wie man ist, es trifft einfach alle. Also dieses Virus macht da keinen Unterschied. Könnte das nochmal was Verbindendes haben?
Auf alle Fälle. Also die Wahrnehmung von gemeinsamer Betroffenheit, die hat zumindest das Potenzial, erstens Solidarität zu erzeugen, weil man weiß, dass alle gleichermaßen getroffen sind, hilft man, weil man eben auch selber Hilfe benötigt. Also ich glaube, das können wir durchaus ja auch gegenwärtig schon beobachten. Gleichzeitig, da darf man sich auch keine Illusionen machen, wird das natürlich immer auch von bestehenden Rivalitäten durchbrochen werden. Also dass wir jetzt nicht nur eine Debatte darüber haben, dass China beispielsweise in den großen Krisenzentren Hilfe leistet, Material schickt, Ärzte schickt, sondern zugleich eine Debatte darüber, ob sie das nicht nutzen, die chinesische Regierung, um das Ansehen ihres Landes zu pushen, um in der Großmächtekonkurrenz mit den USA die Nase vorn zu haben. Das zeigt das eben ganz deutlich. Also sozusagen das Gefühl gemeinsamer Betroffenheit wird die Rivalitäten nicht vom Tisch wischen können, aber es kann einfach die Kräfteverhältnisse zwischen dem Wunsch sozusagen, sich selbst in den Vordergrund zu stellen und die eigene Vorherrschaft zu untermauern und der Notwendigkeit, mit allen gemeinsam zu arbeiten. Da können sich einfach die Kräfteverhältnisse verschieben und darauf können wir so ein bisschen setzen. Vielleicht noch eine Sache dazu, weil die finde ich wichtig. Sie haben zwar recht, dieses Virus wandert um, und nicht nur wandert, ist ja mit 7-Meilen-Stiefeln unterwegs, aber reist um die ganze Welt und trifft alle Staaten. Davon können wir heute getrost ausgehen. Zugleich sind die Effekte aber extrem ungleich verteilt. Mhm. Also wenn eben das Virus eine hochgerüstete Industrienation wie Deutschland trifft oder wenn es auf gerade im medizinischen Sinne enorm schlecht ausgestattete Staaten, beispielsweise auf dem afrikanischen Kontinent trifft, dann ist das natürlich sozusagen nicht mal das gleiche Spielfeld, über das wir sprechen. Und dort, in vielen dieser Länder, die kein gut ausgebildetes medizinisches Personal haben, noch Infrastruktur, wird es verheerende Auswirkungen haben, wenn wir nicht jetzt schon darüber nachdenken, wie wir dort vor Ort Hilfe leisten können. Und das eben in einer Situation, wo alle Staaten bereits sozusagen natürlich sehr angespannt, in einer angespannten Lage sind in der Bekämpfung dieses Virus in ihren eigenen Ländern.
Heißt aber auch, internationale Solidarität wird dann auch wichtig, um sich selbst wieder zu schützen, weil wenn Afrika zusammenbricht als Kontinent, dann ist Europa daran auch nicht gelegen.
Richtig, genau. Das hat sozusagen massive Konsequenzen. Also sozusagen, wir sprechen viel über Flucht und Migration. Wenn wir uns mal überlegen, was es bedeuten würde, wenn sozusagen das Coronavirus auf dem afrikanischen Kontinent sich unkontrolliert ausbreitet. Wir werden verheerende Infektionszahlen haben und verheerende Todeszahlen. Nein, daran kann es überhaupt kein Interesse in Europa geben.
Sie haben jetzt ein Plädoyer für den Multilateralismus gehalten und warum der in dieser Situation nutzen kann. Nun gibt es ja wirtschaftlich betrachtet schon die Ersten, die sagen, dass diese Krise dazu führen könnte, dass die globalisierte Welt sich ein bisschen auseinanderzieht, dass eben nicht mehr mit vielen internationalen Handelsketten und Lieferketten gearbeitet wird, sondern tendenziell mehr auch wieder national und regional produziert wird. Wäre das für den Multilateralismus eine schlechte Nachricht?
Also grundsätzlich, wenn wir mehr über nationale Produktionsketten sprechen, ja, das wäre eine schlechte Nachricht für den Multilateralismus. Aber ich halte das für völlig unplausibel. Mhm. Also man merkt doch gerade jetzt, sehen wir ja, dass es gar nicht möglich ist, Produktionsketten so weit wieder ins Nationale zu ziehen. Wir haben weder die Strukturen dafür, noch ist es in irgendeiner Weise, würde es sich rechnen. Also von daher, glaube ich, können wir getrost davon ausgehen, dass wenn diese Krise halbwegs unter Kontrolle gehalten werden kann. Davon sind wir momentan natürlich noch weit entfernt. Aber wenn es soweit ist, dann werden auch die internationalen Lieferketten und Produktionsketten wieder anlaufen. Ich glaube auch nicht, dass es nur darum geht, dass Multilateralismus gegenwärtig nützt, sondern eigentlich geht es darum, wie notwendig er ist. Wir können eben sozusagen nicht schnell genug sein, um Impfstoffe und Medikamente zu entwickeln, wenn wir nicht international kooperieren. Wir können nicht hinreichend Schutzmaterialien und Versorgungsleistungen erbringen, wenn wir nicht international kooperieren. Ich glaube, das ist gerade das, was wir lernen. Wir sind in einer Welt, die sich ohnehin und zwar unwiederbringlich globalisiert hat. Jetzt geht es darum, belastbare Institutionen und Strukturen zu haben, um in dieser Welt tatsächlich erfolgreich agieren zu können.
Frau Deitelhoff, vielen, vielen Dank für diese Eindrücke. Vielen Dank fürs gemeinsame Nachdenken.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
Ich weiß, es ist ein bisschen witzig, dass man zukunftsgerichtet über Chancen sprechen möchte und dann 4 Telefonverbindungen im Podcast hat. Sorry, ließ sich heute nicht anders regeln. Der Tag an diesem 30. März 2020, explizit als Gedankenfutter gedacht, ohne Anspruch auf abschließende Antworten bzw. diese geben zu können. Aber vielleicht ja ein bisschen Zuversicht in schwierigen Tagen. Wir freuen uns über Fragen und Feedback an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, danke fürs Zuhören und tschüss.